Ich habe leider meine Kresse vergessen. Wenn ich die Kresse dabei hätte, könnten Sie sie hier vorne abholen und dann die Kresse halten.
Komfort Nummer 303, Multitouch-Textbuch. Hallo und herzlich willkommen zum 303. Komfort, den ich am heutigen empfindlich kalten und aprilwetterigen Freitag, dem 20. Januar 2012, aufgenommen habe.
It is 11:58.
Jawohl, ja. Das Intro ist nebenbei aus einer Rede des PIRAP-Geordneten Christopher Lauer vom 12. Januar. Mit dem Kresse halten. So kann man Leute natürlich auch nicht beleidigen, Hüstel. Ja, und was es hier zu hören gibt heute, ist wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen aus Space und Mafia. Wobei die Mafia sich ein bisschen weiter verteilt als sonst, nämlich auch bei Zensurmeldungen im ersten Teil mit versteckt. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, Tech, Mafia, Space, in der Google mal zeigt, wie evil sie eigentlich sind. 2 Grad, angeblich partly sunniger. Chillige Greetings. Die 2 Grad, die fühlen sich wie minus 1 an und er widmet irgendwas zwischen 15 und 22 km/h aus dem Westen. Oder so. So, dann wollen wir mal. Da hätte ich als erstes mal die Fanboy-Ecke, die da losgeht mit den Himulten, weil in China hätte am letzten Freitag, also von der Woche quasi von mir aus gesehen, der Verkauf von iPhone 4S beginnen sollen. Da gab es dann allerdings Tumulte vor Apfelläden und da gab es dann auch, nachdem dann die Polizei die Apple Store-Leute aufgefordert hat, ihre Läden nicht zu öffnen, gab es dann auch Leute, die dann irgendwo sich Eier herbeschafft haben und die dann auf die Stores geschmissen haben. Wo durchaus nicht ganz unberechtigt die Frage dann auch an diversen Stellen aufkam, wie es dann eigentlich sein kann, dass Leute mit Eiern zu einem iPhone 4S-Verkauf hingehen oder haben sie die irgendwo unterwegs gekauft oder sind ihnen die da dann irgendwie angeboten worden oder wie kommt man dazu? Also, ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, ob sie die iPhone 4S inzwischen in China verkaufen oder ob sie das immer noch nicht tun. Aber an dem Tag haben sie zumindest nichts verkauft da an 4S-iPhones. Und schön geht natürlich anders. So, dann gab es eine 3-Produktion, das ist nämlich angeblich, dass iPad 3 jetzt schon in Produktion wäre. Hat Bloomberg behauptet. Und sie haben da allerdings keine Details fallen lassen. Das iPad 3 is expected to feature a slightly thicker case, twice the battery life of the current iPad 2 model and a HD Display. Wo Gruber dann auch nochmal darauf hinwies, dass hier übrigens in der Rhetorik, die da so durchs Netz getragen wird an Gerüchten, nicht von einem Retina-Bildschirm die Rede sei, was ja dann schon irgendwie so ein bisschen eigenartig ist. Da reden irgendwie die Gerüchterstatter alle immer nur von HD-Bildschirm, der da käme. Ob das dann irgendwie einen Unterschied hat oder ob das einfach nur ein anderer Name für das gleiche ist, keine Ahnung. Und dann gab es irgendwie die Gerüchte, dass das dann wohl irgendwie im März auf den Markt kommen könnte. Dann hat Bloomberg auch noch behauptet, dass es dann LTE unterstützen würde und behauptet, sie hätten bestätigt, dass das neue iPad ein neues HD-Display und einen Faster Quad-Core-Prozessor haben würde und die Kamera, die wäre dann auch auf dem Level, was ein 4S-iPhone liefern würde. Und tralali und tralala. Ich meine, wenn sie genug Platz haben, um da eine 4S-Kamera reinzubauen, warum auch nicht? Andererseits, ich habe so ein iPad jetzt noch nie als Fotoapparat benutzt. Liegt aber vielleicht auch an mir. Und LTE ist als Gerücht in der Situation neu und warf dann irgendwie die Frage auf, ist das dann, dass die nächste Generation iPhone dann auch LTE können wird? Im Zweifelsfall heißt es das ja dann nur, wenn sie es irgendwie schaffen, das größte Problem von LTE zu beseitigen, nämlich sobald man es anschaltet, ist der Akku schneller leer, als man hochsagen kann. Das ist ja so das Problem, was die Androiden-Telefone, die es schon unterstützen, alle haben. Dass deren Akkulaufzeiten dann doch nicht so hübsch sind. Aber ja. So, und außerdem haben dann die Gerüchterstatter dann auch noch fallen lassen, so ja, und wenn das dann im März rauskommt, das wäre dann auch der Termin, wo iOS 5.1 rauskäme. Ja, ja, iOS 5.1 fällt so in die Kategorie, das hätte ich gerne. Weil ich es schon sehr nervig finde, dass ich jedes Mal, nachdem es 4S irgendeine App mit Location genutzt hat, danach dann von mir erstmal ein Reboot wünscht, damit ich dann nicht in die Akku-Leersaug-Ecke runterfalle. Von daher, So, dann gab es den Supplier Responsibility Report. Und zwar ist der am Freitag spätabends, also hiesiger Zeit, Samstag knallfrüh, rausgekommen, wo Apple sich dann mal dazu geäußert hat, wie das denn aussieht mit Lieferanten und deren Arbeitsbedingungen, die sie da so hätten. Ja, weil irgendwie bei jeder Geschichte, wo Foxconn drin auftaucht, ist ja immer die Rede davon, dass da Apple iPhones produzieren lassen würde. Ja, Apple produziert iPhones von Foxconn oder lässt iPhones von Foxconn produzieren, aber Apple ist nicht die einzige Firma, die bei Foxconn irgendwelche Geräte bauen lässt. Und ja, also da hat Apple rausgehauen, so ja, 229 Audits hätten sie durch die ganze Supply Chain 2011 gemacht, das wären 80% mehr als 2010, with special emphasis on worker safety and working conditions. Und dann haben sie auch darauf hingewiesen, dass sie übrigens, also da, wo ihnen Verstöße aufgefallen sind, sie dann auch entsprechend hart auf die Supplier eingehauen haben. Und was dann auch gab, eine Liste von Lieferanten haben sie dann auch das erste Mal überhaupt mal veröffentlicht, wo einige Firmen drin auftauchten, die bisher nicht als Lieferanten bekannt gewesen waren. Huch! Und ja, da gab es dann auch irgendwie eine Mail, die angeblich Tim Cook an Apple-Leute geschrieben hätte, so von wegen, ja, und hier, wir haben uns auch schon große Mühe gegeben und wir hören damit auch noch längst nicht auf. Und ja, liest sich alles erstmal gar nicht so schlecht. Na, also vorausgesetzt, das ist nicht nur heiße Luft. Und deren Supplier Responsibility heißt auch effektiv, dass sie eben, wenn sie irgendwo eine Firma erwischen, die Mist baut, denen dann so auf die niederregnen, dass sie da keinen Spaß dran haben, dass sie Mist gebaut haben. Dann wäre das ja vielleicht gar keine so schlechte Vorlage. Na, ich meine, Apple kann es sich ja schließlich auch leisten, da ganz ordentlich zu bezahlen. Also ordentlich genug zumindest. So, dann. Genau, die LTE-Frage. iPad 3 is said to have high definition screen. High def screen has been more or less a foregone conclusion for months. Naja, ich meine, also eigentlich ist ja die Meldung, dass das dritte iPad ein Retina-Display hätte, die ist ja als erstes als Vermutung von Gruber letztes Jahr, irgendwann Anfang des Jahres, aufgestellt worden, so von wegen, er könne sich vorstellen, dass es ein iPad 2 im Frühjahrszeitrahmen gäbe und dann zum September-Termin, wenn dann das nächste iPhone käme, dann auch eine dritte Generation iPad mit Retina-Display rauskommen könnte. Ja, wo er da auch ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass das jetzt erstmal nur so seine Vermutungen wären. Ja, von daher, also seit einem bummeligen Jahr ist das Gerücht im Raum, dass das dritte iPad einen höher aufgelösten Bildschirm mit Retina-Display haben könnte. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich immer noch die Befürchtung habe, wenn es dann tatsächlich ein Retina-genanntes Display hat, dass ich an dem Gerät dann wieder nicht vorbeilaufen kann. Aber ja. Und ja, also die LTE-Frage, da meint MG Siegler, ja, das macht für ihn Sinn, aber wenn das iPad LTE bekommt, dann wäre natürlich der nächste logische Schritt, dass das nächste iPhone das auch bekommen würde. Aber auch Gruber ist der Meinung, dass das zwar wahrscheinlich ist, aber eben nicht sicher, weil bei so einem iPad, da hat man ja eine relativ große Menge Platz, wo man einen Akku drin unterbringen kann zum Beispiel. Na, also wenn die da eine doppelt so leistungsfähiges Akku reinbauen, also doppelt so viel Kapazität reinbauen, dann kann man damit schon mal eine Menge anfangen. Andererseits ein größer aufgelöstes Display braucht mehr Rums, was den Prozessor angeht, braucht mehr Beleuchtung brauchst nicht, oder? Also braucht auf jeden Fall mehr Rums und wenn man dann halt LTE noch mit reinpackt, müsste man mal gucken, wahrscheinlich kommt es am Ende wieder auf ein Plus-Minus-Null-Spiel raus. Na, mal ganz davon abgesehen, dass ich immer noch nicht wüsste, dass LTE tatsächlich schon irgendwo ernsthafte Verbreitung hätte. Also LTE, nicht das, was die in USA da die Netzbetreiber alle als 4G verkaufen. Also hier in Deutschland weiß ich, dass es irgendwo auf dem Land LTE gibt, weil das da ja als DSL-Ersatz verkauft wird. So, aber dass es irgendwo hier in der Gegend tatsächlich schon LTE gäbe oder beziehungsweise dass LTE mehr ist als nur irgendwo mal kleine Inseln, wo es das gibt, wüsste ich nicht. Na, mal ganz davon abgesehen, ich habe im Büro sowieso nur GPRS-Empfang mit dem iPad. Die iPhones, die fallen ins Edge runter, beziehungsweise wenn sie dann gerade mal Pech haben, hören sie auch mal gar nichts. Ist auch äußerst unpraktisch. Und im Krankenhaus hatte ich GPRS mit nicht zuverlässig, sodass dann das iPhone auch noch seinen UMTS spenden durfte. Ja, also ob LTE kommt oder nicht, ist in der Kategorie Gerücht. Mir wäre auch noch nicht bekannt, dass irgendwie eins von den Chipsets, auf die Apple ja angeblich warten würde, schon auf dem Markt wäre. Von daher, aber hey. So, am Montag habe ich mir dann halogenfrei reingeklebt, weil Apple nämlich den Verzicht auf Halogen in seinen Strom- und USB-Kabeln plane. Wie der in London erscheinende Evening Standard meldet, wurde dazu der Zulieferer Volex, bei dem Apple Großkunde ist, aufgefordert, seine Produktion umzustellen. Dieser will nun bis zu 6 Millionen Dollar in umgestaltete Herstellungsstraßen investieren. Es ist unklar, ob Apple die Halogenfreiheit auch in seinen anderen Zulieferern vorschreibt. Halogene wie Fluor, Chlor, Brom oder Jod stecken in Kabelummantelungen. Sie erschweren das Recycling der Strippen, können aber auch im Brandfall zur Entstehung giftiger Gase führen, die Menschen gefährden. Na, das, was Steve seit irgendwann mal Greenpeace ganz laut rumgepöbelt hat, ja, dann immer auf der Bühne vorgeführt hat, so ja, hier und unser Umweltreport. Die Produkte haben nicht. Blub, 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 ne? Checkliste. Gut, Sachen, die sie noch drin haben, die tauchen in der Checkliste dann nicht auf. Von daher, ja, überall, wo sie einen grünen Haken dran haben, das taucht auch in der Liste auf. Von daher, So. Dann gab's das Edu-Rücht. Und zwar am 17. Apples am Donnerstag in New York, das war also Dienstag. Am Dienstag gab es das Gerücht bei Heise, dass Apples Presseveranstaltung zum Thema Bildung zumindest in Sachen Software neue Produkte bringen könnte. Wie Ars Technica nämlich berichtet hat, plane Apple eine Art Garageband für elektronische Bücher. Ja, also so irgendwie Garageband für Bücher. Das Gerücht war zumindest nicht so weit weg. Auch wenn sie es nicht so genannt haben. Also ein leicht zu verwendendes Werkzeug, mit dem sich interaktive E-Books auch von Laien erstellen lassen. Dazu soll der Computerkonzern auf den EPUB 3 Standard setzen. Basis vielleicht, aber nein. Und also da gab es dann so ein paar Gerüchte, die sich da halt vorher mal einmal bis zu Heise hochgeschwappt haben. Wo sich mir die Frage aufdrängte, ob man nicht einfach die zwei Tage noch warten konnte, bis dann das Event war, um sich dann mit dem, was denn tatsächlich angekündigt wurde, zu vergnügen. Ja, weil, also ich meine, aber hey. So, dann gab es eine Absum-Klage, weil nämlich mit einer neuen Klage von dem Landgericht Düsseldorf Apple nun ein Verkaufsverbot verschiedener Smartphones des südkoreanischen Herstellers Samsung erwirken will. Der US-Konzern wirft seinem Konkurrenten in der Klage erneut vor, europäische Geschmacksmuster zu verletzen. Die armen Geschmacksmuster. Bringt sie zum Arzt. Einem Bericht der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg zufolge geht es in der Klage unter anderem um das Galaxy S2. Insgesamt greife Apple 10 verschiedene Samsung-Produkte an, sagte ein Sprecher des Düsseldorfer Landgerichts am Dienstag. Verhandlungstermin sei der 28. August. Wo sich mir schon wieder die Frage aufdrängt, wem das denn was bringt. Ja, Samsung klaut. Aber viel lustiger ist es so, wenn man sich hinstellt und sagt, ach Mensch, ich wusste ja gar nicht, dass Johnny Ives bei euch arbeitet. Ich dachte, Sir Johnny arbeitet bei uns. Na, aber nee, da sind sie irgendwie nicht hardcore genug, um dann einfach sich breit grinsen zu stellen und sagen zu können, ach Mensch, das Design kommt uns irgendwo bekannt vor, haben wir das nicht schon mal gesehen? Also ich weiß auch nicht, was das bringen soll, jetzt da irgendwelche Produkte aus dem Markt zu klagen. Also bis auf schlechtes Kamera, weil man Produkte aus dem Markt klagt. Produkte, die sich sonst vielleicht sowieso nicht verkauft hätten, die sich dann aber verkaufen, weil man kann sie ja nicht haben. Ja, weil komplett los wird man sie ja nicht. Ne? Also hier irgendwie das Galaxy Tab quietsch mich tot. Das, was hier verboten ist, das konnte ja über die Handelsfreiheit in der EU sowieso dann wieder reinkommen, weil das Verbot dummerweise halt nur auf Deutschland begrenzt aufrechterhalten werden konnte. Ja, aber hey. So, auch am Dienstag gab es dann noch das Februcht, weil nämlich Apple ein Event in Early February planen würde, to unveil its next generation iPad Tablet. Citing unnamed sources from within Apple's supply chain, Japanese blog Mako Takara claims Apple will take the reps of its iPad 3 early next month, alongside the next major release of its mobile operating system iOS 5.1. Also Mako Takara, die berühmt dafür sind, dass sie auch schon mal ziemlichen Mist berichtet haben, haben dann behauptet, ja, also Anfang Februar, irgendwann im frühen Februar, würde Apple iPad 3 und iOS 5.1 vorstellen. Also ich meine, dass iOS 5.1 und die nächste Generation iPad zusammenfallen könnten, wäre jetzt eine Vermutung, die nicht total absurd ist. Von daher ja, beziehungsweise ich könnte mir auch vorstellen, dass iOS 5.1 dann nicht genau am selben Tag rauskommt, ne, weil den Fehler, neue Hardware und neue Software und neue Services auf den Markt zu bringen, hat Apple zuletzt in großem Stil beim 3G-iPhone gemacht. Danach ging es eigentlich immer. Na, da gab es dann das Problem, dass die Classic-iPhone-Besitzer halt ein Update nicht hinkriegen konnten, weil dann irgendwelche Authentifizierungsserver von Apple gerade überschwemmt waren. Kann ich mich noch dumpf dran erinnern, ich hatte das Problem nicht. Aber ich hatte ja auch kein Classic-iPhone. Und ja, also da gibt es so die Gerüchte, dass also irgendwann im frühen Februar die iOS-Version dann da mal raussickern könnte. Nachdem mir allerdings immer noch nirgendwo begegnet ist, dass sich mal jemand tatsächlich irgendwie den Beipackzettel der 5.1 Beta 3 mal zwecks Veröffentlichung geschnappt hätte. Und naja, also die Leute, die an den Zettel rankommen dürfen, die dürfen ihn eigentlich ja nicht veröffentlichen, aber gut. Bisher hat sich da häufiger mal irgendwer drüber hinweggesetzt und bei Boy Genius tauchte dann der Beipackzettel auf. Den habe ich aber immer noch nicht gefunden. Also von daher, entweder gab es ihn nicht oder er hat tatsächlich nicht den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Na, weil da wäre die spannende Frage, gibt es jetzt noch irgendwie größere offene Bugs? Also ich meine, es gibt das eine Ding, von dem ich weiß, dass 5.1 es gefixt hat, nämlich, dass sobald man einmal eine Location auf dem 4S per GPS rangeholt hat, was auf, bei mir halt zusammengedampft ist, auch sobald er einmal eine Location abgefragt hat, kann ich ihn danach neu booten. Aber ja. So, ne, von daher, mal gucken. Früher Februar ist ja jetzt auch nicht lange hin. So, und dann gab es gestern 16 Uhr hiesiger Zeit das Edu-Vent mit Textbüchern. Weil, ja, also Phil the Shill Filler stand auf der Bühne und hat erzählt, ich habe das Video zwar runtergeladen, aber naja, es war dann spätabends, nachts, da habe ich es mir dann nicht in aller Ruhe angeguckt. Und ja, was sie vorgestellt haben, ist eine Bildungsinitiative. Das Unternehmen will Schülern, Studentinnen und Lehrern Schulbücher auf dem iPad zur Verfügung stellen und herkömmliche Papierwerke überflüssig machen. Als Grundlage diente die neue Version 2 von iBooks, die im App Store bereits zum Gratis-Download angeboten wird. Naja, es hat ein bisschen gedauert nach der Ankündigung. Die App unterstützt neuerdings interaktive Elemente wie 2D- und 3D-Animationen, Diagramme und Bildergalerien, die sich direkt im Buch aufrufen lassen. Der Umgang mit Filmen und Tonelementen wurde verbessert. Durch die Seite lässt sich ab sofort leichter navigieren. Auch die Inhaltsverzeichnisse und Suchfunktionen hat Apple überarbeitet. Index Links erlauben das Verknüpfen von Begriffen etwa mit einem Lexikon oder Glossar. Leser können Textpassagen farblich markieren und Notizen auf die Seiten heften. Per Fingertipp zeigt iBooks alle Notizen an zentraler Stelle gesammelt an. Begriffe und deren Bedeutung können Schüler kurzerhand in einer Karteikarte verwandeln, wie man sie vom Vokabelpauken kennt. Auf der Vorderseite steht der Begriff, auf der Rückseite dessen Bedeutung, die man lernen möchte. Verlage und E-Book-Autoren können verschiedene Layout-Varianten für Hoch- und Querformat vorsehen, zwischen denen die iBooks-App automatisch umschaltet. Dazu bietet Apple eine eigene App für den Mac an. Gleichzeitig beginnt Apple mit dem Verkauf von Schulbüchern im iTunes-Store, wobei da haben sie gerade mal irgendwie 9. Und ob die irgendwann auch mal in Deutschland verfügbar werden, ist dann die andere spannende Frage. Textbücher. Sowie über den auf iOS-Geräten erreichbaren iBook-Store, der um eine passende Rubrik Textbooks, Schulbücher, ergänzt wurde. Nein, die deutsche Übersetzung von Textbook ist Textbuch. Nicht zu verwechseln mit Bildbuch. Den gibt es vorerst allerdings nur in den USA. Der passende Link zeigt deutschen Nutzern derzeit noch keine Inhalte. Die in den USA bereits verfügbaren Werke werden für knapp 15 US-Dollar pro Stück verkauft. Wobei dazu den 15 Dollar ist dann auch die offizielle, oder von irgendeinem Vertreter, von irgendeinem Verlagsvertreter hat auch die Aussage gehabt, naja, also bisher ist es so, die Schulen behalten die Bücher 3 Jahre. Wir verkaufen die für 75 Dollar. Oder anders ausgedrückt, ja, 15 ist nicht unrealistisch. Das ist das, was wir pro Jahr sonst auch reinkriegen. Na, ja, und da gibt's dann, also da, ja, die, das ist das Edu-Event. Gibt jetzt Bücher, Textbücher. Mit ganz viel Text und wenig Buch. Und Animation und was weiß ich nicht noch. So, das war jetzt also das große Event im Januar. Das Edu-Wind. Mal gucken, was da dann noch weiterkommt. Dann habe ich mal wieder nach langer Zeit einen App-Tipp, den ich empfehlen kann. Eine App, die ich gefunden habe, als sie auch noch relativ frisch im App-Store angekommen war. Nämlich nennt sich Sol:Sunclock. Das ist... Ich habe ja das Problem, wenn es dunkel wird, sehe ich nichts. Beziehungsweise bevor es hell wird, sehe ich auch nicht viel. Und da habe ich es ganz gerne, wenn ich irgendwie eine Notification kriegen kann. Ja, ich habe da so einen Kalender, der das von sich aus bringen kann. Aber den habe ich schon dabei ertappt, dass dessen Zeiten halt auch nicht 100.000%ig korrekt sind. Keine Ahnung, ob das irgendwie ein Rechenfehler ist oder ob es irgendwie an der Location liegt, die ich da drin habe. Aber der passt jedenfalls auch nicht 100%ig. Und dann gibt es so verschiedene Apps, die sich melden können. Und was ich halt erstmal hatte, war irgendwie eine Alarm. Uhr, die man einstellen kann, dass sie einen Alarm haben kann zu Sonnenaufgang, Solar Noon und Sonnenuntergang. Also Solar Noon, Sonnenhöchststand. Die ist aber, wenn man der irgendwie Sound erlaubt, dann ist das Ding richtig nervig. Deswegen habe ich den Sound weggenommen. Die meldet sich also nur passiv. Und jetzt gibt es also eine App Sol Sunclock und die macht feine Meldungen zu so Dingen wie Sonnenaufgang, Untergang, kann die diversen Twilights, also astronomisches, nautisches und ziviles Dämmerung, sowohl früh als auch Spätanzeigen hat er noch ein zusätzliches Golden Hour Dingsbums, was irgendwie 10 Grad über Horizont ist. Und die macht also feine Meldungen und ist mir schon sehr sympathisch und ist deswegen auf allen iPhones jetzt drauf, bis auf dem 3G, bei dem ich aber auch nicht mehr groß mit Apps rumhantiere. Wobei da drauf könnte es auch sein, ja. So, genau. Das waren die Fanboy-Meldungen. Dann gibt es was Neues aus der Androiden-Welt vom letzten Freitag. Der Internetkonzern Google legt zunehmend Wert auf eine einheitliche Gestaltung von Apps für sein mobiles Betriebssystem Android. Auf der Webseite Android Design finden Entwickler mobiler Apps für die aktuelle Version 4.0 des Betriebssystems Ice Cream Sandwich Gestaltungsvorschläge, zum Beispiel für das Design von Oberflächen zu sogenannten Android Building Blocks und zu Design Patterns für Android selbst. Sie machen Vorschläge für Android 4, was in vielleicht 2 Jahren auf genügend Geräten auftritt, dass es sich lohnt, daraufhin zu entwickeln und ältere Versionen zu ignorieren. Hüstel. Bislang hatte Google zwar einige Beispielanwendungen bereitgestellt, aus denen sich ablesen ließ, wie die Android-Entwickler sich ein ansprechendes App-Design vorstellen. Eine offizielle Designanleitung gab es bis dato allerdings nicht. Das führte gerade in den Anfangstagen des Betriebssystems zu zahlreichen unansehnlichen Android-Apps oder diese Anwendungen funktionierten nicht richtig. Auch wenn sich seitdem einiges getan hat, fehlte bislang ein Service wie Android Design. In den Bereich professionellen App-Designs fällt auch, dass Google erst vor etwa einer Woche angekündigt hatte, dass Hersteller von Smartphones und Tablets mit Android 4 künftig ihre Designanpassungen der Bedienoberfläche transparenter implementieren und ein unverändertes Standard-Theme mitliefern müssten, damit das Gerät auf den Android-Market bekomme. Der Konzern will damit den Entwicklungsaufwand für Apps verkleinern. Dafür wurden für Ice Cream Sandwich 2 neue Themes definiert. Oder anders ausgedrückt, bei Google ist denen dann auch mal aufgefallen, dass wenn man den Entwicklern komplett freie Hand lässt, da halt auch schlicht und ergreifend Gewürge bei rumkommt. Ja, man kann so einen Style Guide ja durchaus einfach mal empfehlen. Beziehungsweise Leuten, die halt nicht selber irgendwelche Stilideen haben, einfach mal kreative Vorschläge unterbreiten. Hier, so könntet ihr das machen wollen. Ja. Gibt's jetzt also auch für Android. Dann Google. Nämlich Google ist damit aufgefallen, dass sie in Kenia, ist es glaube ich, ja, in Kenia, da gibt's eine Seite Mocality, die irgendwie für Geschäfte so eine Art gelbe Seitensammlung ist. Die da irgendwie kostenlos für irgendwelche Geschäfte da so ein bisschen was an Text im Internet anbieten. Und da ist Google damit aufgefallen, dass, beziehungsweise da gab es dann bei einigen Läden Anrufe von Leuten, die sagen, ja, wir sind von Google, die wir jetzt mit Mocality zusammenarbeiten und bieten euch hier irgendwie was an. So, da haben dann die einige von den Geschäftsinhabern, die da angerufen wurden, haben dann mal freundlich bei Mocality nachgefragt. Die haben gesagt, ey, wisst wie, Google, mit denen arbeiten wir doch gar nicht zusammen. Hä? Und dann haben die Mocality-Leute mal ein bisschen rumgespielt und haben dann speziellen Google-IPs spezielle Inhalte zurückgeliefert, dass sie dann nämlich Telefonnummern da liefern konnten, die bei Mocality rumlagen. Und turns out, ja, da haben dann tatsächlich Leute angerufen und sich als Vertreter von Google, die mit Mocality zusammenarbeiten, ausgegeben. Oder anders ausgedrückt, es gibt aus dem Adressbereich, IP-Adressbereich von Google, die erst irgendwie aus... aus Kenia angerufen haben, beziehungsweise aus Kenias IP-Adressraum, und ein Stückchen später schwappte das dann rüber, dass das irgendwie aus Indien kam. Also da gibt es dann tatsächlich Leute, die haben, irgendwie waren die bei Google beschäftigt oder sind wahrscheinlich auch immer noch beschäftigt, die haben komische Dinge gemacht. Huch, das war das erste Google is evil. Ist dann übrigens auch wohl dokumentiert im Netz gelandet und warf da die Frage auf, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist. Das zweite Google is evil gab es dann kurzer Zeit später, dass von Google IP-Adressen bei OpenStreetMaps rumvandalisiert wurde. Und zwar nicht so offensichtlich rumvandalisiert, sondern schon so ein bisschen dezent, dass es nicht akut auffiel, aber schon wiederholt. Huch. Google is evil. Genau, die Mokality-Geschichte gab es auch noch bei Heise. Mokality ist das nach eigenen Angaben größte Verzeichnis kenianischer Betriebe mit über 170.000 Einträgen. Erstellt wird es von Freiwilligen, die mit ihren Handys Daten und Fotos hochladen. Für jeden verifizierten Eintrag erhalten sie 50 bis 100 kenianische Schilling, etwa 44 bis 88 Euro Cent. Ausgezahlt wird automatisch ab 1.000 Schilling über das mobile Payment-System M-Pesa. Google hat in Kenia und etwa 20 weiteren Ländern Get Your Business Online-Programme gestartet. Damit will Google kleinen und mittleren Unternehmen zu einer Webpräsenz verhelfen. Bei der Kundenakquise hat sich Google offenbar bei der Mokality-Datenbank bedient. Mokality fand heraus, dass über bestimmte kenianische Internetzugänge hunderte der eigenen Datenbankeinträge täglich abgefragt wurden. Um zu überprüfen, was da vor sich geht, hat Mokality einigen der zu diesen IP-Adressen aufgerufenen Seiten modifizierte Einträge mit der Telefonnummer des eigenen Callcenters übermittelt. Daraufhin riefen dort kenianische Google-Verkäufer an, um für Googles Online-Initiative zu werben. Die Verkäufer sollen Google dabei als Partner oder Eigentümer von Mokality dargestellt haben. Zunächst glaubte Mokality-Chef Stefan Magdalinski an einzelne übergreifige Google-Mitarbeiter. Als Google aber auf eine für Google in Kalifornien registrierte IP-Adresse und indische Callcenter-Agenten wechselte, sah er ein von höherer Stelle genehmigtes System. In einem Blog-Eintrag machte er seinem Ärger Luft. Wenn Google mit unseren Daten arbeiten will, warum fragen sie nicht einfach? Und wer hat das genehmigt? Es war beschämend zu erfahren, dass ein für ein Google-Projekt arbeitendes Team die Daten von Mokality missbräuchlich verwendet hat und unsere Beziehung zu Mokality falsch dargestellt hat, erklärte Google-Manager Nelson Matos gegenüber Heise Online. Wir haben uns vorbehaltlos bei Mokality entschuldigt. Mit drei anderen Datenbanken gäbe es Nutzungsverträge, nicht aber mit Mokality. Der Hergang werde untersucht, dann würden Maßnahmen gegenüber den Beteiligten ergriffen. Ja, Rauswurf. Hallo? Also wenn die nicht irgendwie verdammt gute Gründe haben, Rauswurf, schlicht und ergreifend. Ja, und bei dem OpenStreetMaps-Zeug, da sind, glaube ich, auch Leute rausgeflogen. So, dann gab es ein Anti-Abmahn-Urteil, weil nämlich das Oberlandesgericht Düsseldorf im Rahmen eines Antrags auf Prozesskostenhilfe einen Beschluss ergangen hat gegen Abmahnungen der Kanzlei Rasch als völlig unbrauchbare anwaltliche Dienstleistung. Zudem verschob es in der Entscheidung vom 14.11.2011 die Beweislast zugunsten der Abgemahnten. Hintergrund des Beschlusses war ein Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe, den die Empfängerin einer File-Sharing-Abmahnung der Kanzlei Rasch auf Basis einer Klage der von der Kanzlei vertretenen Rechteinhaber gestellt hatte. Während das Landgericht Düsseldorf diesen Antrag zunächst abgelehnt hatte, bewilligte das OLG die beantragte Prozesskostenhilfe. Und die Prozesskostenhilfe kriegt man nur, wenn es hinreichend Aussicht darauf gibt, dass man den Prozess tatsächlich gewinnen könnte. Und eine solche hinreichende Aussicht auf Erfolg bestehe auf Seiten der Beklagten, der vorgeworfen wurde, vier Musiktitel über eine Tauschbörse zum Download angeboten zu haben. Es stehe nach Ansicht des Gerichts nicht fest, dass die Beklagte die ihr vorgeworfenen Urheberrechtsverletzungen begangen habe oder dafür haftet. Das Landgericht habe insoweit die Beweislast verkannt. Die Beklagte habe keinen Einblick in den Geschäftsbetrieb der Klägerinnen des Online-Ermittlers und des Internet-Providers. Es sei daher zulässig, die Zuordnung der ermittelten IP-Adresse zu ihrem Anschluss, die Klageberechtigung sowie das Anbieten der streitgegenständlichen Musikdateien über die IP-Adresse mit Nichtwissen zu bestreiten. Hinreichende Erfolgsaussichten habe nach Ansicht des Gerichts auch die Verteidigung gegen die Verpflichtung zur Erstattung der Abmahnkosten. Die Abmahnung der Klägerinnen genüge nämlich den juristischen Mindestanforderungen nicht. Zur Abmahnung gehöre, dass der Abmahnende sein Sachbefugnis darlegt, also kundtut, weshalb er sich für berechtigt hält, den zu beanstandenden Verstoß zu verfolgen. Sie müsse daher mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, welches konkrete Verhalten beanstandet wird. Im vorliegenden Fall sei weder die Aktivlegitimation noch der Verstoß hinreichend dargelegt. In der Abmahnung wurde der Beklagten das Anbieten von 304 Audiodateien zum Herunterladen vorgeworfen, ohne genau zu differenzieren, für welche dieser Titel die Klägerinnen die entsprechenden Rechte aufweisen. Jedoch verletze nicht jedes Angebot einer Audiodatei zum Herunterladen fremde Urheberrechte. Die Dateien könnten gemeinfrei oder mit einer allgemeinen Lizenz versehen sein. So sei es inzwischen nicht mehr ungewöhnlich, dass Interpreten ihre Stücke zur freien Verbreitung. Oder anders ausgedrückt, das Gericht hat gesagt, also ihr behauptet, da, du hast da irgendwie was Raubmordkopier und wir sagen aber nicht genau, weswegen wir uns jetzt melden und du bist böse. Und da sagt das Gericht, also das ist ein bisschen sehr dünn. Das geht auch weniger dünn. Und auch die Unterlassungserklärung bezieht sich übrigens nicht auf konkrete Werke, sondern auf alle Stücke aus dem Repertoire der Klägerinnen. Und das ist auch ein bisschen viel. Und da gibt es eine konkrete Abmahnung, die so schwammig war, dass das Gericht gesagt hat, also das ist keine Dienstleistung, sondern das ist Verarscher. Ja, und ein Abmahnanwalt kriegt ja sein Geld dafür, dass er eine Dienstleistung am Abgemahnten erbracht hat, indem er nämlich auf einen Rechtsverstoß hinweist. Ja, aber nur sagt, du hast irgendwas Böses getan, bezahl mich, ist das kein ausreichender Hinweis. So, dann gibt es übrigens auch nochmal einen Raubschaden, weil nämlich der Tim O'Reilly, bekannt und berühmt als, ich weiß gar nicht, ist er Chef, ist er Erfinder, also auf jeden Fall von O'Reilly Verlag, hat dezent darauf hingewiesen, dass die angeblichen Verluste durch Piracy, durch Raubmord-Kopierterroristen ja irgendwie nie dargelegt wurden in konkret, dass sie immer nur behauptet sind, ja, und Trilliarden Verluste. Ja, ja, da gab es doch irgendwie vom Government Accountability Dingens Office, GAO, eine Meldung so von wegen, ja, also wir haben die Zahlen uns mal angeguckt, wir konnten aber nicht nachvollziehen, wo die herkamen. Oder anders ausgedrückt, der Raubmord-Kopierschaden, der ist nicht bewiesen. Der ist immer nur behauptet. Ja, und gerade O'Reilly macht dadurch auf sich aufmerksam, dass sie halt auch sagen, ja, ein Raubmord kopiert unseren Quatsch doch. Irgendwann kommt er und kauft was. So, dann gibt es Musik Plus. Der Musikmarkt in Deutschland ist im vergangenen Jahr erstmals seit 1997 nicht geschrumpft. Teilten der Bundesverband Musikindustrie und das Marktforschungsunternehmen Media Control mit. Während digitale Downloads im Internet deutlich zulegten, gab es bei den CDs nur einen leichten Rückgang um 2,2%. Der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Musikraubmordkopier, Dieter Gorny, sagte der dpa, für eine Trendwende sei es noch zu früh. Es zeige aber, dass sich Innovationen auszahlten. Gerade Gorny behauptet, Innovationen würden sich auszahlen. Was denn für Innovationen? Was habt ihr denn für Innovationen gemacht? So in den letzten 10 Jahren. Na? Also mir fallen so spontan keine ein. Ihr habt irgendwelche Online-Geschäfte für verdrehten Musikmist aufgemacht, wo keiner kaufen wollte. Weil man sich nämlich den verdrehten Musikmist dann auch nur auf einem Rechner mit einer Anwendung von euch anhören hätte können. Das wiederum wollten nicht genügend Leute. Ja, und dann kamen so Firmen wie Amazon und Apple und haben einfach euch mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Aber hey, dann gab es auch noch MPAA SOPA, habe ich hier bei Fefe gefunden. Brille der Woche, die MPAA hat ein Statement zu SOPA rausgebracht. Ich zitiere mal den Teil, den ich am großartigsten finde. Some technology business interests are resorting to stunts that punish their users or turn them into their corporate pawns, rather than coming to the table to find solutions. Also die Filmmafia in USA verweist darauf, dass dieses Jahr, wir schalten hier unsere Seite mal für einen Tag ab, um darauf hinzuweisen, dass übrigens SOPA, der Stop Online Piracy Act, eine total dämliche Idee, weil es nämlich die Zensur in USA einführt, für Raubmord-Kopierterroristen, beziehungsweise gegen Seiten, die angebliche Raubmord-Kopierterroristen wären, ohne dass wir irgendwie darlegen, dass das tatsächlich ein Problem ist und ohne dass wir das Problem bei der Gelegenheit übrigens auch nur anfangen zu lösen. Aber hey, und da weist die MPAA so darauf hin, dass das geht doch nicht. Die können auch nicht einfach so Druck ausüben. Na, also, mein Fefe, die MPAA, wir erinnern uns, die ihre User verklagen, mit Region-Codes auf DVDs drangsalieren, zum Angucken endloser, nicht skippbarer Trailer auf DVDs zwingen, die mit Nachtsichtgeräten in Kinos nach Raubkopierern suchen und jetzt das Internet abdrehen wollen und die werfen gerade der anderen Seite vor, dass sie die User bestraft und zu ihren Firmen politische Bauernopfern macht. Ja, nein, sein dummes Gebäsche. Da ist aber das Reality Distortion Feed von Steve Jobs hin. Das nehme ich nicht, das lese ich nicht vor. Nee, nee. Und dann gab es Megadings, nämlich Mega-Upload. Ne, bekannt und berühmt durch, die hatten sich doch vor einiger Zeit gerade mal mit Universal gekloppt, weil die irgendwie ein Video hatten, an dem sie behauptet haben, alle Rechte zu halten. Und Universal das aber bei YouTube wegzensiert hatte. Die Seite ist jetzt hops genommen worden. Wegen, weil das sei eine Raubmordkopierseite. Da hat das FBI und Es ist vom FBI runtergenommen worden, beseitigt worden, wie das US-Justizministerium gezeigt hat. Und jetzt ist also Kim Kimbel Schmitz mal wieder im Knast. Da kennt er sich angeblich aus, weil er ja schon früher mal irgendwann im Knast war. Von daher, ja. So, Neues vom Space. Da gibt es erstmal einen Japan-Bruch, weil nämlich bei der Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA, vertrauliche Daten gestohlen worden seien, was JAXA in einer Mitteilung von Freitagabend bestätigt. Am 16. Januar habe man den vierten Befall am Terminalrechner eines Mitarbeiters festgestellt. Der Mitarbeiter ist beteiligt am H2-Transporter, der Gepäck zur internationalen Raumstation bringt. Und also da ist denen irgendwas abhanden gekommen an Daten, beziehungsweise sind Daten wegkopiert worden, die aber immer noch da sind und deswegen ist ihnen gerade nichts abhanden gekommen. Aber ja, dann auch völlig unterraschend Phobos Platsch. Wie erwartet ist die defekte russische Raumsonde Phobos grundunkontrolliert auf die Erde gestürzt. Trümmer des 120 Millionen teuren Apparats schlugen in den Pazifik ein. Die bei Eintritt in die Erdatmosphäre nicht verglühten Teile seien gegen 18.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit in den Ozean gefallen am Sonntag. Na, hatte ich ja letzte Woche schon, dass für Sonntag erwartet worden wäre, dass das Ding irgendwann Platsch macht. Und jetzt hat es tatsächlich Platsch gemacht. Es ist nicht genau bekannt, wo. Und die Zeitangaben waren auch bis zum Schluss immer noch sehr flexibel. Aber ja, hat dann irgendwie Platsch gemacht. Und es ist von niemandem berichtet worden, dem irgendwo ein Teil auf den Kopf geknallt wäre. Von daher, So, SpaceX schiebt dann übrigens. Der erste private Flug zur internationalen Raumstation ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX teilte mit, es müssten noch technische Verbesserungen vorgenommen werden. Die von der Firma entwickelte Raumkapsel hätte eigentlich am 7. Februar mit einer ebenfalls selbstgebauten Rakete starten sollen. SpaceX soll nach dem Ende des Space Shuttle-Programms der NASA eine Verbindung zur ISS herstellen. Also der erste kommerzielle Flug zur ISS ist dann mal verschoben, weil irgendwas noch nicht ganz fertig wäre. Ja, ich meine, wartet lieber, bis ihr alles fertig habt und fliegt dann und dafür aber erfolgreich, als dass ihr jetzt fliegt und dafür dann nicht erfolgreich. Na, weil ein Misserfolg doch eher immer ganz schlechte Presse gibt. So, dann fordern die USA irgendwie internationale Weltraumsverhaltensregeln. Und zwar gemeinsam mit Europa, hat Washington gestern mitgeteilt. Konkret geht es dabei um die zunehmende Gefahr für Satelliten durch Weltraumschrotte. Die EU hat dazu bereits einen Entwurf veröffentlicht. Darin sind nach Ansicht der USA allerdings noch einige Änderungen nötig. Blabla. Also irgendwelche Regeln habe ich mir am Mittwoch aus den T-Radio Wissensnachrichten geklaut. Was das jetzt konkret für Regeln sind, steht da nicht. Und deswegen sage ich mal nur, da gibt es. Die wollen. So, dann ergibt's McLochy, weil nämlich die Zero-Day-Initiative Informationen über ein Sicherheitsproblem in den Security-as-a-Service-Produkten von McAfee veröffentlicht hat. Und zwar, weil die nach über einem halben Jahr immer noch ihren Arsch nicht in die Höhe begeben bekommen haben. So, nicht klar ist, was das denn nun eigentlich für Produkte da betroffen sind, weil bekannt ist eigentlich nur die DLL, die da betroffen wäre. Und der Schwachstellenbroker hatte McAfee nach eigenen Angaben bereits im April 2011 über die Lücke informiert. Nachdem der Hersteller immer noch keinen Patch bereitgestellt habe, hat sich die ZDI nun zur Veröffentlichung entschieden. Also McAfee sitzt auf einem bekannten Sicherheitsloch und das jetzt schon fast ein Jahr. Boah, da geht noch was. Cheep, cheep, das ist fast wie beim Augenarzt. Wobei, die haben da angeblich eine Voliere, was das Gezwitscher draußen vor dem Fenster erklärt hat. So, und bei Zappos, einer Amazon-Tochter, ist Dateneinbruch gewesen. Da ist dann auch mal wieder die Passwort-Datenbank abhanden gekommen, beziehungsweise kopiert worden. Abhanden gekommen ist ja wieder gar nichts. Wobei nicht ganz klar ist, ob die da jetzt nun salted oder unsalted Hashes rumliegen hatten. Aber auf jeden Fall, die Passwörter sollte man dann bei Gelegenheit mal wieder ändern, wenn man denn bei Zappos irgendwie Kunde war. Immerhin, die Kreditkartendaten sind dann nicht kopiert worden. So, dann gibt es ein Nicht-Innen-Verbot. Das Bundesinnenministerium hat nämlich gegenüber Heise Security der Darstellung der Blöd widersprochen, dass Innenvollidiot Hans-Peter Bröhrich Iponis, iPads und Blackberries aus seinem Ministerium verbannt hätte. Weil genau genommen hat er die nicht aus seinem Ministerium verbannt, sondern Privatkammer benutzt, was man will. Aber als Dienstgeräte gibt es die halt nicht. Na gut, bei Blackberries ist ja bekannt, dass die Dinger Hintertüren haben. Bei iPhone und iPad ist davon auszugehen, dass sie zumindest nicht so sicher sind, wie sie vorgeben. Weil wären sie so sicher, wie sie vorgeben, würden die USA ja da nicht mehr mitschnorcheln können. Und die müssen doch alles mitschnorcheln können. Von daher sollte man lieber Geräte verwenden, wo nur das Bundeskriminelle Geheimdienstamt Hintertüren drin hat. Und am Mittwoch gab es dann noch die Meldung, dass Yahoos Co-Founder Jerry Yang geht. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Und zwar als Chef des Boards. Jerry Yang ist damals bei dem Versuch da verantwortlich gewesen als Chef, dass Microsoft sich Yahoo kaufen wollte, hat er gesagt, nee, das ist uns zu billig. Und danach hatte Microsoft dann gesagt, na gut, dann eben nicht. Und danach ist Yahoo in einen tiefen, tiefen Schlaf gefallen und noch nicht wieder erwacht. So, und jetzt ist der weg und ja, mal gucken, wie es dann mit Yahoo weitergeht. Gestern gab es dann noch Playduck, weil nämlich Kodak insolvent ist. Das wiederum war allerdings, hatte sich vorher schon abgezeichnet, weil Kodak hatte vorher schon mal wild um sich geschlagen und gegen alle möglichen Unternehmen mit Patentklagen gefuchtelt. Und ja, jetzt haben sie dann offiziell Gläubigerschutz nach Chapter 11 verlangt oder anders ausgedrückt, sie sind an sich insolvent, aber haben jetzt noch eine Gelegenheit, vielleicht sich doch noch zu retten. Ob sie allerdings irgendwie mit Patentklagen viele Bonuspunkte gewinnen, ist dann die andere spannende Frage. So, und dann gab es gestern auch noch die Meldung, dass irgendwie bei D6 man laut drüber nachdenken würde, ein eigenes Netz für Telefonie, Sprach und Video aufbauen zu wollen, mit eigenem Netzknoten und so weiter. Wo sich mir so spontan die Frage aufdrängte, wenn ihr ein eigenes Netz für Telefonie macht, wie passt das zum Thema Netzneutralität? Beziehungsweise wie schafft ihr es, dass da, wo die Netze noch nicht getrennt sind, die Netzneutralität nicht verletzt wird? Also mal ganz davon abgesehen, dass der D6, soweit ich weiß, immer noch jede Menge Luft nach oben hatte. Aber ja, so kommen wir in der Musikecke an, wo das letzte Stück aus der bösen Musikecke rumliegt, nämlich der 9. Titel aus dem Album Occult von Open Paradise. Der heißt Closer, ist 6 Minuten 10 lang und beendet die böse Musikecke. Gefolgt ist er dann von Symphony of Science, A Wave of Reason, 3 Minuten 41. Und ich sag dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Drohe damit, dass ich eventuell möglicherweise vielleicht nächste Woche auch wieder unterwegs sein könnte, was aufnehmen könnte. Vorausgesetzt, dass ich am Donnerstag nicht einen dringenden Termin im Krankenhaus für Freitag in die Hand gedrückt bekomme. Aber ich gehe mal davon aus, dass das auch ohne dringenden Termin geht, weil das ist ja jetzt nur die Linse und die ist nicht dringend. So, und genau, dann für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion auf das hier zukommen lassen wollt, könnt ihr zum Beispiel mich bei Twitter @comport anschreiben, bei Google Plus erwähnen, eine Mail an compiblog@googlemail.com schreiben oder im compiblog.de Comport 303 Teil 3 einen Kommentar hinterlassen. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Closer von Open Paradise und The Wave of Reason und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. Thank you.
existence is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe.
If we are not able to ask skeptical questions, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs.
In all of science, we're looking for a balance between data and theory. You don't have to delude yourself with Iron Age fairy tales.
The same spiritual fulfillment that people find in religion can be found in science by coming to know, if you will, the mind of God.
The real world, as it actually is not evil. It's remarkable. And the way to understand the physical world is to use science.
There is a new wave of reason sweeping across America, Britain, Europe, Australia, South America, the Middle East and Africa. There is a new wave of reason where superstition had a firm hold.
Teach a man to reason.
Think for a lifetime.
Think for a lifetime.
Cosmology brings us face to face with the deepest mysteries, with questions that were once treated only in religion and myth.
The desire to be connected with the cosmos reflects a profound reality. We are connected, not in the trivial ways that astrology promises, but in the deepest ways.
I can't believe the special stories that have been made up about our relationship to the universe at large. And look at what's out there. It isn't in proportion.
Science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking. Skeptically interrogating.
There is a new wave of reason sweeping across America, Britain, Europe, Australia, South America, the Middle East and Africa. There is a new wave of reason where superstition had a firm hold.
Teach a man to reason.
Think for a lifetime.
Think for a lifetime.
By what you wish to believe, but look only and solely at what are the facts.
Enjoy the fantasy, the thought, the story, but make sure that there's a clear, sharp line drawn on the floor. To do otherwise is to embrace man.
There is a new wave of reason sweeping across America, Britain, Europe, Australia, South America, the Middle East and Africa. There is a new wave of reason where superstition had a firm hold.
Teach a man to reason.
Think for a lifetime.
Think for a lifetime.